Tiefgelb, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt. Dann sage ich herzlich willkommen zum Podcast der FDP in Sachsen-Anhalt Tiefgelb. Mein Name ist Ilke Hein und ich freue mich, dass ich mich heute mit Andreas Silbersack unterhalten darf. Für solche, die noch nicht so im Stoff sein sollten oder den Podcast ohne Vorkenntnisse konsumieren, vielleicht ein kurzer Steckbrief. Andreas Silbersack ist studierter Jurist. Er ist Vizevorsitzender der FDP in Sachsen-Anhalt und er ist Fraktionsvorsitzender der FDP in Sachsen-Anhalt. Und er füllt jede Menge Ehrenämter aus, die er sehr engagiert verfolgt, zum Beispiel im Bereich Sportförderung, Landessportbund Sachsen-Anhalt. Ein Steckenpferd wäre, so viel ich mich schlau gemacht habe, auch die Special Olympics. Kommen wir vielleicht später noch drauf. Habe ich noch irgendwas Wichtiges für diesen Kurzsteckbrief vergessen, Andreas?
Nein, liebe Freien, schön, dass Sie da sind. Und ich denke, wir kommen auf alle Punkte zu sprechen.
Wir wollen heute über die Arbeit und die Leistung der FDP-Landtagsfraktion sprechen, denn es ist mehr oder weniger Halbzeit der aktuell laufenden Legislaturperiode. Und da kann man schon mal gucken, was hat man denn erreicht als Fraktion, als FDP hier im Land Sachsen-Anhalt. Das Ministerium für Digitales ist besetzt von der FDP und Infrastruktur nicht zu vergessen. Aber natürlich arbeiten die Freien Demokraten an ganz vielen Ecken und Punkten und Themen im Landtag mit und versuchen natürlich, ihre Themen entsprechend umzusetzen. Ich kenne Sie aber noch nicht so gut, Herr Silbersack. Und damit ich nicht so fremde, dachte ich mir, ich stelle jetzt einfach mal so ein paar Fragen, damit die, die Sie vielleicht auch noch nicht so gut kennen, Sie etwas besser kennenlernen. Sind Sie bereit für Unkonventionelles?
Sehr gerne und jederzeit. Ja? Wir können gerne starten.
Dann gucken wir mal. Kurz zu beantworten, die Fragen im Übrigen. Also das heißt jetzt nicht abendfüllend, logischerweise. Und zwar, erste Frage, was treibt Sie an?
Ja, mich treibt meine Heimat an. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Ich war immer verbunden mit Halle, Magdeburg, Sachsen-Anhalt. Und deshalb treibt mich das an, das Land voranzubringen.
Gute Antwort. Welches Buch, Frage 2, würden Sie immer wieder lesen? Fachliteratur gilt nicht.
Die Welt von gestern, von Stefan Zweig.
Warum dies?
Weil sie, glaube ich, in einem Tiefgang beschreibt, was gesellschaftliche Zeiten durchmachen, wie Richtungen entstehen und wie auch ein Volk in einen Weltkrieg rutschen kann.
Ist wahrscheinlich gerade momentan eine wirklich relevante Lektüre. Wo kommen Sie, wenn Sie das überhaupt nötig haben, weil manche Menschen brauchen das gar nicht, wo kommen Sie so richtig zur Ruhe?
Ja, ich komme gerne zur Ruhe und ich komme zur Ruhe, wenn ich durch eine Ausstellung gehe, wenn ich in einem Konzert sitze, wenn ich durch den Wald laufe, wenn ich joggen gehe.
Was davon am liebsten?
Joggen.
Tatsächlich? Okay. Wenn Sie mal Geld übrig haben, was kaufen Sie sich dann Schönes? Das muss ja nichts Teures sein. Irgendwas, wo Sie sagen, das mache ich regelmäßig oder das macht mir Freude.
Am liebsten kaufe ich mir was Schönes, was ich dann meinem Sohn Viktor schicken kann, weil der sich dann darüber freut.
Das ist natürlich sehr schön, an andere weiterzugeben, das ist klar. Wir machen jetzt Folgendes. Ich werde einen Satz beginnen und Sie könnten versuchen, den zu beenden. Und Satz 1 lautet, ich kann oder ich könnte aus der Haut fahren, wenn?
Menschen kein Engagement zeigen.
Okay. Meine besondere Stärke ist?
Zuzuhören und nicht reflexartig zu reagieren.
Optimieren muss ich an mir noch?
Meine Ungeduld.
Aber das ist für einen Politiker, glaube ich, okay, ne? Weil man möchte ja was umsetzen. Wenn ich am Herd stehe und was koche, ist es meistens?
Kartoffelbrei mit gebratenen Zwiebeln.
Mhm. Altes Hausrezept bei den Silbersacks oder was?
Altes Hausrezept von meinem Vater. Und das ist allerdings auch eines der wenigen Rezepte, die ich umsetzen kann, worüber sich die ganze Familie freut.
Und so ein bisschen metaphysisch, letzte Frage für jetzt. Ich glaube an?
Ich glaube an das Positive und bin davon überzeugt, dass Menschen, die positiv denken, am Ende des Tages auch immer ein gutes Ergebnis bekommen.
Dann nehmen wir das erstmal so. Und mir persönlich reicht das jetzt als Kurzsteckbrief. Jetzt fremdlich auch nicht mehr so. Und wenn wir jetzt ein bisschen in medias res gehen, dann soll natürlich um die FDP-Politik gehen, der bisher laufenden Legislatur. Und wenn ich Sie jetzt frage, Herr Silbersack, wie zufrieden sind Sie denn mit der Arbeit der FDP im Landtag, dann ist das erstmal sehr schwammig formuliert. Und Sie würden dann vielleicht auch antworten, ja, wir haben viel geschafft. Und es gibt natürlich auch einiges zu bereden. Aber man hat seine persönlichen Babys auch als Politiker und Steckenpferde. Und deswegen würde ich fragen, worauf, auf welchen politischen Erfolg, auf welche Durchsetzung, auf welche Mitarbeit sind Sie denn ganz besonders stolz? Von all dem, was zu schaffen war und noch zu schaffen ist.
Ja, ich glaube, nach dem Beginn dieser Koalition, dem Schluss des Koalitionsvertrages und klar war, dass es in Sachsen-Anhalt eine Deutschland-Koalition geben wird, ist es eigentlich für uns sehr gut, also ein richtiges Fund, dass wir es geschafft haben, eine Dreierkonstellation, die einzigartig in Deutschland ist, auf den Weg zu bringen, die, glaube ich, zeitgemäß ist. Und worauf ich tatsächlich stolz bin, dass wir dort eine ganz wesentliche Rolle mitspielen als Liberale und die mannigfaltigen, multiplen Krisen dieser Zeit irgendwie versuchen, gemeinsam zu lösen und das in einem Geist, der tatsächlich im Sinne dieses Landes ist. Und das macht mich ein Stück weit stolz.
Und wo Sie gerade den Liberalismus angesprochen haben, den die FDP im Namen trägt, die Politik der letzten Jahre war natürlich bestimmt durch die Pandemie. Dem musste in verschiedensten Hinsichten Rechnung getragen werden. Und die Politik der FDP war natürlich auch davon geprägt. Was hat die Partei denn bewirken können in der Landespolitik, vor allem in der letzten Phase, vor allem mit Blick auf das Freiheitliche und die freiheitlichen Rechte der Bürger?
Gerade in Sachsen-Anhalt, in Ostdeutschland, sind die Menschen, glaube ich, besonders sensibel, wenn es um das Thema der Freiheit geht. Weil wenn man in einer Diktatur groß geworden ist und vielleicht davon erzählt wird, von den Eltern und Großeltern, dann kann man mit dem Begriff der Freiheit ganz anders umgehen, weil einen das sofort antatscht. Das ist etwas, was ganz nah ist. Und wo wir, glaube ich, als Liberale auch in den letzten Jahren ein Stück weit den Unterschied gemacht haben. Denn in Krisensituationen einer Gesellschaft ist der Begriff der Freiheit eben nicht nur eine Worthülse, sondern wird mit Inhalt gefüllt. Und jedem, dem einmal seine Freiheit genommen wurde, der wird ganz bitterlich merken, wie er vielleicht unachtsam mit diesem Begriff der Freiheit insgesamt und der persönlichen Freiheit umgegangen ist. Insofern ist es unsere Aufgabe, den Begriff der Freiheit als Liberale, als Fraktion, im Land Sachsen-Anhalt hochzuhalten und gerade auch in dieser Koalition auch immer vor uns herzutragen.
Und nachdem wir das geklärt haben, wie haben Sie das in der Pandemiepolitik umgesetzt?
Wir haben entscheidend darauf eingewirkt, dass tatsächlich nur Maßnahmen ergriffen werden, die unabänderlich sind, die tatsächlich zwingend waren. Wir haben verhindert, dass die Einrichtungen geschlossen wurden, dass Menschen tatsächlich Angehörige nicht mehr sehen konnten, dass ärztliches Personal sozusagen geimpft sein musste. Ein Impfzwang, ein allgegenwärtiger Impfzwang, der die Gesellschaft zerrissen hat, das ging durch jede Familie, auch durch meine. Da hat man ein Gefühl dafür, wie wichtig es war, dass auch die Liberalen oder insbesondere wir als Liberale darauf hingewirkt haben, dass man eben nicht als Staat die Freiheitsrechte so einschränken kann, wie man möchte.
Ist aus Ihrer Sicht dann eine weitere Aufarbeitung nötig? Werden Sie das vorantreiben, auch in Sachsen-Anhalt?
Ja, wir haben nach Corona natürlich von Anfang an darauf hingewirkt, dass es eine Aufarbeitung geben wird und geben muss. Für uns ist das von wesentlicher Bedeutung, denn es geht gar nicht um Schuldzuweisungen, sondern wir können uns als Gesellschaft, den Menschen im Land, nicht zumuten, Freiheitsrechte einfach herzugeben. Und deshalb ist es wichtig zu schauen, was war und was lernen wir daraus. Und ich bin der FDP, unserer FDP, sehr dankbar, dass wir es geschafft haben, dass das Land Sachsen-Anhalt, der Landtag, sich eine Regierungskommission geben wird, um diese Dinge eben aufzuarbeiten und zu schauen, was können wir tatsächlich für die Zukunft aus diesen Themen lernen, aus den Problemstellungen, wo sind Einschränkungen gelaufen, die aus heutiger Sicht fast irrwitzig wirken. Ja, ob das Kinder anbetrifft oder das Ältere, Jeder sollte sich mal in die Situation eines älteren Menschen hineinversetzen, der im Altersheim oder im Pflegeheim saß und seine Angehörigen über Monate nicht sehen durfte. Dann kriegt man ungefähr mal ein Gefühl, was das mit Menschen macht.
Ich gebe Ihnen recht. Ich denke, das haben viele von uns ähnlich erfahren, was Sie ansprechen, dass also die Risse durch die eigenen Familien gingen und so weiter und durch Freundeskreise auch. Das möchten wir so nicht wieder erleben. Insofern ist es wichtig, dass es eine politische Kraft gibt, die darauf hinwirkt. Und wenn ich Sie recht verstehe, dann wird die FDP also darauf hinwirken, denn wir wissen nicht, ob eine ähnliche Situation vielleicht auch wieder entstehen kann. Und dann kann man natürlich aus gewissen Erfahrungen schöpfen und entsprechend agieren. Wir werden sehen. Aber im Moment haben wir hoffentlich diese schwierige Situation zunächst überstanden und können in die Zukunft schauen. Natürlich gibt es Nachwirkungen der Pandemie, gar keine Frage. Und die spielen wieder hinein in viele andere Dinge, an denen die FDP auch mitarbeitet im Landtag. Wirtschaft. Das ist auf jeden Fall ein Thema der Freien Demokraten. Welche Unternehmen, und jetzt kommen wir mal zu ganz klar abrechenbaren Ergebnissen, Herr Silbersack, denn das ist nämlich eins der Dinge, um die die FDP sich speziell kümmert. Welche Unternehmensansiedlungen, daran kann man abrechnen, gibt es denn in der laufenden Legislaturperiode und inwiefern haben Sie daran mitgewirkt?
Ja, also das Thema Wirtschaft ist natürlich ein Leib- und Magenthema der FDP schon seit Jahrzehnten, eigentlich schon immer, weil wir, und das hat ja auch einen Grund, das ist ja nicht nur so, weil man sich das gewünscht hat oder sich was ausgesucht hat, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass die Wirtschaft die Triebfeder der Gesellschaft ist, dass die Grundlage ist auch des Handelns, auch dass überhaupt Steuern eingenommen werden können, um sie selbst als Staat wieder auszugeben. Deshalb plädieren wir ja auch immer für einen schlanken Staat und eine starke Wirtschaft. Das ist deshalb erforderlich, damit es den Menschen gut geht. Wir haben in den letzten 30 Jahren ja erlebt, dass eben nicht alles so schnurstracks ging. Und deshalb ist es wichtig, dass wir im Land Sachsen-Anhalt in dieser Legislatur und in den letzten zwei Jahren tatsächlich gerade und insbesondere mit der Intel-Ansiedlung ein Zeichen gesetzt haben, worauf wir eigentlich 30 Jahre lang hier gewartet haben. Nicht speziell auf Intel, aber einfach auf so einen Anker. Also es ist uns ja mit der Intel-Ansiedlung etwas gelungen und da bin ich auch froh, dass wir Liberale da keinen unwesentlichen Beitrag geleistet haben und leisten, wo wir einfach sagen können, das ist etwas, was über Sachsen-Anhalt, über Ostdeutschland, über Deutschland hinaus ausstrahlt. Und wenn ich mit Leuten, ich war letztens in Danzig, spreche, wo eben auch ein Forschung und Entwicklungszentrum von Intel ist und die dann sagen, wir wollen unbedingt nach Sachsen-Anhalt kommen, wir wollen die Verbindung aufbauen. Das heißt, uns ist es gelungen, dadurch Sachsen-Anhalt auf das internationale Parkett zu heben. Und diese Großansiedlung, die wird uns noch sehr viel Freude bereiten. Und ich glaube, wir wissen alle, und das ist eben auch wiederum, was ich eingangs sagte, das Thema des Positiven. Natürlich kann man sagen, warum so viel Steuermittel für Intel? Was wird aus den kleinen und mittelständischen Unternehmen, werden die Arbeitnehmer abgeworben? Ich glaube, hier ist es wichtig zu verstehen, dass dieser Prozess eben kein sachsen-anhaltischer Prozess ist, sondern der global gedacht werden muss. Also das heißt, Intel, wenn die Arbeitskräfte suchen, suchen die jetzt nicht, sagen wir jetzt, von Barleben bis Schönebeck oder so, sondern die suchen deutschlandweit, international. Das heißt, wenn ich sage, aufs internationale Parkett, das bedeutet das, dass Sachsen-Anhalt aus diesen Jahren, wo man sagt, wer sind wir, was wird werden aus uns, werden wir gut werden, welche Rolle spielen wir, haben wir die rote Laterne, uns wird es nach vorne katapultieren im Bereich der Wirtschaft, davon bin ich fest überzeugt, und im Bereich der Halbleiter.
Und mit Unkenrufen kommen Sie klar?
Mit Unkenrufen komme ich klar, aber das ist ja gerade das Wesen auch der Liberalen, dass man positiv die Dinge so angehen muss und dass man auch den Unternehmen, die sagen, ob das jetzt ein kleiner oder mittelständischer Betrieb, dass man sagt, hier wird keiner vergessen, sondern es ist ja etwas sozusagen, was die Dinge anschiebt, was sie nach vorne bringt. Und natürlich sind unsere Aufgaben riesig, was den Fachkräftemangel anbetrifft, das Anwerben. Wir haben ein demografisches Thema im Land. Aber wir werden diese Probleme, die Herausforderungen dieser Zeit nur lösen, wenn wir tatsächlich Dampf reinbringen. Dieses Reduzieren von allem wird uns nicht die Zukunft beschreiben, sondern wir müssen kraftvoll die Dinge angehen. Und das ist deshalb auch wichtig, dass man tatsächlich in dem Wirtschaftsbereich so eine Ansiedlung wie Intel, aber es ist ja nicht nur Intel allein, ist der gesamte Supplier-Park, das heißt die Unternehmen, die sich drumherum ansiedeln. Es wird ausstrahlen auf die Universitäten, auf die Universität in Magdeburg, aber auch in Richtung Merseburg, Halle. Das gesamte Land wird ein Stück weit oder insgesamt davon ergriffen werden. Und, das muss man auch sagen, das ist ja nicht die einzige Ansiedlung. Wenn ich an Daimler Truck in Halberstadt denke, wenn ich an Meyer Burger denke, wenn ich an viele andere Sachen denke, muss ich einfach sagen, es ist uns gelungen, tatsächlich ein Investitionsklima in Sachsen-Anhalt zu schaffen, was Zukunft beschreibt, wo wir auch im Ranking der Bundesländer untereinander eine ganz wesentliche Rolle mitspielt. Das verdeckt nicht, dass wir natürlich Herausforderungen, wie ich es gerade sagte, haben. Aber ich glaube, wenn wir das mit dem richtigen Flow angehen, wenn wir die Kraft entwickeln, das positiv umzusetzen, wenn der Magdeburger, der Hallenser, der Halberstädter sagt, das macht mich stolz, da will ich dabei sein, dann ist es das genaue FDP-Feeling, wo wir sagen, wir wollen das Land nach vorne bringen. Ja? Also deshalb Stichwort auch unser Slogan, ein Land fährt hoch.
Oder Think Big, das könnte man ja vielleicht auch noch daran setzen. Naja, man muss wirklich in größeren Strukturen denken. Das ist genau der Punkt wahrscheinlich, der dann eben wichtig ist. Und wie Sie sagten, das eine zieht Synergien nach sich, die man vielleicht gar nicht so im Auge hat, die aber kommen werden. Und von denen viele profitieren werden, die vielleicht nicht direkt mit dem großen Fisch arbeiten. Aber das wird die Zeit zeigen. Wenn wir jetzt von der Wirtschaft reden, dann müssen wir auch von Bürokratieabbau reden. Das ist ganz wichtig und auch ein ganz wichtiges politisches Thema für die FDP, denn daran hängt es einfach oft. Welche Erfolge können Sie da vorweisen? Ich meine, das ist immer schwer abrechenbar, ich weiß, aber Sie arbeiten dran.
Wir arbeiten dran, natürlich. Wir sind ja verschiedene Sachen. Also Bürokratieabbau hat ja viel auch mit Digitalisierung zu tun. Und da haben wir mit unserer Ministerin Lydia Hüskens natürlich jemanden als Frontfrau, die tatsächlich mit ihrem Namen und mit ihrem Ministerium dafür steht, dass wir in Sachsen-Anhalt tatsächlich Quantensprünge nach vorne gekommen sind, wo wir gesagt haben, im Glasfaserausbau sind wir richtig weit vorn. Wir haben den Anspruch, an jedem Dorfladen oder an jeder Milchkanne 5G. Das heißt, das ist ja die Voraussetzung, dass wir digital so gut unterwegs sind, dass wir Prozesse vereinfachen können. Das ist ein Weg. Ja. Aber wir haben auch gesagt, wir wollen jetzt auch uns auf den Weg machen, ein Gremium zu finden, damit wir tatsächlich auch die überprüfen, welche Regelungen sind erforderlich, welche Regelungen sind nicht erforderlich. Wir haben einfach in Deutschland ein Wesen, wo die Amerikaner ein Stück weit besser sind. Bei uns ist es immer so, alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten. Ja, und in Amerika ist es so, dass was nicht ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt. Ja, und genau das müssen wir verstehen, dass wir müssen sozusagen an die Wurzeln des Ganzen gehen. Wir müssen gemeinsam ein Verständnis von Staat und Bürger finden. Ein Verständnis, was sozusagen denjenigen, der einen Bescheid erstellt, nicht so daran zu gehen, dass er sagt, ja, möglichst kann ich es verhindern oder gibt es irgendwelche Gründe, es nicht erteilen zu dürfen. Und der Bürger, dem muss es so leicht wie möglich gemacht werden. Das ist unser Ansporn, das ist unser Antrieb. Ja, das ist ja das, was die Menschen, der Begriff Bürokratieabbau ist ja für sich genommen etwas, was man schwer greifen kann. Aber jeder Einzelne, ob das ein Behördengang ist, ob das eine Bestellung, also wenn man ein Haus baut, ja, und dann das Brandschutzgutachten bekommt, wenn man dann 15 bestimmte Positionen hat, die abzuarbeiten sind. Die Leute verzweifeln in dreien dran, aber eben auch in anderen Fragen. Zuwanderung von Fachärzten, von Fachkräften aus dem Ausland, die teilweise 2 Jahre warten, ehe sie überhaupt ihren Titel anerkannt bekommen. Das sind alles Sachen, wo wir gesagt haben, in dieser Legislatur wollen wir da Abrechenbares vorlegen. Und da haben wir uns auf den Weg gemacht und gerade, wie gesagt, das Thema Digitalisierung spielt dort auch eine wesentliche Rolle mit, aber eben auch diese Überprüfung der Regelung, die man hat, Wir hatten in den Koalitionsvertrag auch reingeschrieben, one in, one out. Das heißt, die Regelung, wo man sagt, ein Gesetz kann es nur neu geben, wenn ein altes rausfliegt. All das wollen wir jetzt auch, und das haben wir uns jetzt für die nächste Zeit auch vorgenommen, noch stärker, da wollen wir noch stärker reingehen. Denn das, die Menschen sind diesbezüglich tatsächlich müde.
Sie Absolut. Nun ist das Beamtische bei uns in Deutschland aber auch sehr verwurzelt. Im Grunde braucht es einen Mentalitätenwechsel. Und daran zu arbeiten, das ist schon eine größere Aufgabe. Aber man muss es im Kleinen versuchen zunächst mal und versuchen aufzudröseln wahrscheinlich. Also Bürokratieabbau ganz wichtig im Zusammenhang mit Wirtschaftsforderungen, auch gerade für den Mittelstand natürlich. Ich glaube, da ist auch etwas in Planung, Planungsbeschleunigung.
Ja, das Planungsbeschleunigungsgesetz, das ist etwas, was wir auch natürlich hier vorantreiben wollen. Wir wollen, und da ist ja auch unsere Ministerin ganz stark mit eingebunden, wir wollen einfach die Planungszeiten verkürzen. Ja, wir können es uns nicht leisten, gerade das Ministerium von Lydia Hüskens hat ja das Thema der Infrastruktur auch zu verwalten, der Bau von Brücken, wenn ich an die A14 denke.
Da kommen wir noch hin.
Es betrifft ja auch jede Ortsumgehung, jede Brücken. Ja, wir müssen einfach schneller sein. Ein Schlüssel des Erfolgs ist einfach eine richtige Mobilität. Und die Mobilität erfordert natürlich auch eine entsprechende Infrastruktur. Und diese Infrastruktur kriegen wir nur dann hin, wenn es tatsächlich wirklich schnell klappt. Also ich war letztes Wochenende, bin ich durch den Tunnel von Swinemünde nach Heringsdorf gefahren. Der ist in 3 Jahren entstanden. In 3 Jahren. Und das ist etwas, wo man auch mal zu den polnischen Nachbarn, die ja unser stärkster Wirtschaftspartner sind, schauen darf und einfach sagen, die geben richtig Gas. Die geben richtig Gas. Und die machen Planungsbeschleunigung, die setzen die Dinge um. Und genau das müssen wir auch machen. Da müssen wir natürlich auch darüber reden, dass, wenn es ums Verbandsklagerecht geht, was ist noch erlaubt, was nicht. Ja? Also wir müssen eine Balance schaffen. Umweltschutz in allen Ehren, aber wir können das nicht, es darf uns nicht erwürgen. Der Umweltschutz darf uns nicht erwürgen. Uns ist Umweltschutz wichtig, aber es darf eben Projekte nicht verhindern.
Und es sollte keine Ideologiepolitik draus werden. Ich glaube, das ist auch ein Anliegen Ihrer Partei, dem entgegenzuwirken. Weil es gibt ja Tendenzen heutzutage.
Das ist etwas, was mich persönlich, also auch aus meiner eigenen Geschichte her, umtreibt. Wenn jemand mir sagen möchte, wie ich zu leben habe, ja, wenn mir jemand sagt, du darfst so und so viel noch essen in der Woche, übertrieben ausgedrückt, jedenfalls, wenn der Staat versucht, den Menschen sehr viel Auftrag drin, ist das genau das Gegenteil dessen, was die FDP will. Die FDP, die Liberalen, wollen einen freiheitsliebenden, selbstbestimmten Menschen nach seinen Möglichkeiten, nach seinen Fähigkeiten, aber wir wollen ihn machen lassen. Denn das, erst das öffnet Synapsen. Das öffnet Möglichkeiten, da erkennt jeder für sich, was in seinen eigenen Fähigkeiten tatsächlich an Potenzialen drinsteckt. Und das ist genau das, was die Grünen nicht mitbringen. Wir können es nicht tun, dass wir den Menschen Vorbehalte bzw. Dinge aufoktroyieren, wo wir sagen, wir haben eine moralische Verantwortung und wir sagen, was die moralische Verantwortung ist. Die moralische Überhöhung, das ist ein Grundübel unserer Zeit. Wir versuchen alle unser Bestes und wir Liberalen werden dafür kämpfen, auch in der laufenden Zeit beziehungsweise in der zweiten Halbzeit der Legislatur, dass genau diese moralische Überhöhung wegkommt. Das reibt uns auf, das spaltet Gesellschaft und das können wir uns nicht leisten.
Und ich glaube, das ist vielen Menschen in Sachsen-Anhalt wirklich ein Anliegen. Wissen Sie eigentlich, was Jean-Luc Picard immer gesagt hat, wenn er das Raumschiff Enterprise gestartet hat? Energie, hat er gesagt. Ich wollte nur elegant zum nächsten Thema kommen. Und Energiepolitik ist ein wichtiges Thema, auch für die FDP. Und es ist ein heißes Eisen. Und in diesem Zusammenhang interessieren natürlich vor allem eben Versorgungssicherheit, Preise, Wettbewerbsfähigkeit. Das ist auch ein bundesweites Thema, gar keine Frage, und treibt uns im Moment extrem um. Wie fasst die FDP in Sachsen-Anhalt das Thema an? Natürlich können Sie bestimmte Dinge auf den Weg bringen und bestimmte nicht. Aber was können Sie? Was haben Sie in den letzten 2 Jahren?
Ja, also wir haben auf jeden Fall immer eins gesagt, wir brauchen Preise, die für die Menschen im Land bezahlbar sind. Wir können nicht, es ist doch völlig klar, eine Verknappung der Energieressourcen bedeutet doch immer, dass der Preis nach oben geht. Ja, und wenn ich sage, ich möchte keine Braunkohle mehr, ich möchte keinen Atomstrom mehr, mit den E-Fuels wollen wir es auch nicht, dann muss ich mir doch die Frage stellen, was bleibt? Und zu glauben, dass die erneuerbaren Energien das Mittel sind, was wir jetzt schon ausreichend haben, ist einfach ein Irrglaube. Und die Menschen verstehen das. Die wissen, dass ihnen da was vorgemacht wird. Wenn ich mir alleine vorstelle, das muss ich an der Stelle mal sagen, dass der Koalitionsvertrag im Bund 2021 vor dem Hintergrund geschlossen wurde, dass es günstiges russisches Gas gibt. Ja? Und dass diese Situation sich nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine fundamental verändert hat, muss doch die Frage erlaubt sein, ob sich die Geschäftsgrundlage ein Stück weit geändert hat. Und dann muss ich selbstverständlich darüber nachdenken, dass ich das Angebot verbreitere, ob das Braunkohle ist, ob das Atom ist. Ich muss alles reintun, was geht. Das ist unsere Verantwortung. Die Menschen auf der Straße verstehen nicht, wenn sie 10 Euro in der Stunde verdienen oder 12 oder 15, wenn sie 2 Euro und mehr für den Liter Benzin, den Liter Diesel bezahlen. Das ist für sie nicht verkraftbar. Und wenn sie dazu noch ihren Fahrtweg zur Arbeit bezahlen müssen und der Arbeitgeber das meistens nicht ersetzt, dann ist für die Menschen es nicht verkraftbar. Und sie merken es eben auch, die Energiepreise sind ja nicht nur die an der Zapfsäule, sondern die merken sie genauso eins zu eins, wenn sie den Warenkorb bei Rewe, Lidl oder Aldi oder wo auch immer zusammenpacken und dann feststellen, dass die Anbieter der Waren selbstverständlich aufgrund der erhöhten Energiepreise diese Warenpreise natürlich entsprechend angehoben haben. Und das passt alles nicht zusammen. Deshalb haben wir als Liberale eine ganz klare Botschaft, im Land Sachsen-Anhalt, aber auch im Bund. Wir brauchen eine Technologieoffenheit. Wir müssen die Preise nach unten bekommen. Wir müssen die Inflation nach unten bekommen. Und wir brauchen natürlich eine Versorgungssicherheit. Und die Versorgungssicherheit werden wir nicht hinbekommen, wenn wir alles andere abschalten, nur weil wir glauben, der deutsche Weg wird der richtige sein. Es gilt der alte Spruch, den man so nicht umsetzen sollte. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das hat noch nie funktioniert, auch nicht in dieser Zeit.
Ja, da sollte man sich wahrscheinlich verabschieden. Und nun hat auch Christian Lindner, glaube ich, gestern oder vorgestern gerade gefordert, sich vom Kohleausstieg bis 2030 wieder zu verabschieden, weil das eben, er hat es formuliert, Träume seien. Bis Mitte der 30er soll aber der Ausstieg aus dem Kohleabbau in Sachsen-Anhalt realisiert sein. Wie schlägt das jetzt durch auf die Politik der FDP im Landtag in Sachsen-Anhalt?
Also wir müssen unsere Politik gar nicht ändern, weil wir immer gesagt haben, der Kohleausstieg, so wie er vereinbart wurde, der gilt, dafür gibt es Verträge. Ja, und wir haben auch gesagt, wir sind für alle anderen Technologien auch offen. Wir haben auch über das Thema Fracking gesprochen. Wir werden auch nicht müde werden, das Thema Atomenergie wieder aufzubringen. Es ist doch ein Irrwitz, dass fast der Rest Europas Atomenergie für möglich erachtet, gerne auch in der neuen Form der kleinen Atomwerke beziehungsweise der kleinen Kernenergiewerke. Aber es muss doch möglich sein, dass wir irgendwo den Weg gehen, der uns die Versorgungssicherheit sichert. Ohne dem wird es nicht funktionieren. Und wir sind, und das muss man als Flächenland auch mal verstehen, ja, wir leben nicht alle in Prenzlauer Berg Mitte, ja. Sondern wir sind ein Flächenland, wo wir den Menschen im Land verpflichtet sind. Ja, wir haben zwei Mittelstädte mit Halle und Magdeburg. Großstädte sind das auch nicht. Ja, das muss man klar sagen. Aber wir sind in der Fläche den Menschen verpflichtet. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den Antworten darauf geben, dass es bezahlbar ist, die Energie, der Strom, dass die Versorgungssicherheit da ist. Und die Auswirkungen dieser Energiepreise auf die Lebensmittelpreise, die muss man, das sagte ich gerade, eben auch immer im Blick halten. Und deshalb ist, glaube ich, unsere Realität, orientierte Politik, das, was die Menschen hier im Land brauchen. Und zwar nicht ideologiegetriggert.
Das kann man auf jeden Fall herausstellen, genauso wie den Umstand, den Sie auch schon angesprochen haben, dass die Technologieoffenheit extrem wichtig ist für das, was in den nächsten Jahren auch hier bei uns in Sachsen-Anhalt passiert. Und wenn wir davon reden, dann sind wir auch ganz schnell bei den Start-ups. Auch das wieder ein Thema, hinter das sich die FDP in Sachsen-Anhalt extrem klemmt. Große Wirtschaftsunternehmen wie Intel, alles super, aber selbst die sind bis zum gewissen Grad angewiesen auf das, was wiederum technologieorientierte Start-ups vielleicht zuliefern können. Und insofern ist die Ansiedlung solcher Betriebe oder Firmen bei uns ein Hauptaugenmerk. Und wie will die FDP-Fraktion das weiter befördern? Ich glaube, da ist gerade einiges im Gange.
Da ist einiges im Gange und da sind wir auch im engen Austausch, gerade mit unseren Technologieparks. Also ich nenne mal den Weinberg Campus in Halle, wo tatsächlich kluge Köpfe da sind, wo es darum, wo schon Start-ups sitzen. Und wir wollen jetzt einfach wesentlich stärker, noch pointierter noch die Leute zusammenführen. Wir brauchen als Land privates wie öffentliches Risikokapital, um die Privaten, um die Start-ups tatsächlich auch zu fördern. Wir brauchen einen Gründergeist. Ja, wir brauchen einen Gründergeist, wo wir in Sachsen-Anhalt gerne auch mit dem Intel, ja, mit dem Flow von Intel mit einhergehend zu sagen, wir wollen uns, wir machen uns hier auf den Weg. Ich traue mir was zu. Ja, ich möchte ein Unternehmen gründen. Ja, und das ist etwas, was, glaube ich, wir als, was in unserer DNA liegt. Ja, dass wir sagen, machen wir doch mal was. Lass uns was ausprobieren. Wir haben eine Idee. Wir wollen die Idee umsetzen. Und dieses Start-up-Gefühl, das ist etwas, was wir auch im Koalitionsvertrag reingeschrieben haben und was für uns extrem wichtig ist. Und wo wir natürlich jetzt auch die Player noch stärker zusammenbringen wollen, um auch die Rahmenbedingungen zu verbessern. Ja, es ist für Unternehmen, die sich gründen, natürlich auch nicht besonders lustig, wenn der Aufwand, die Bürokratie, die finanziellen Lasten gleich so groß sind, dass man sagt, naja, ehe ich das mache, lasse ich mich lieber anstellen, entweder in der Verwaltung oder in einem anderen Unternehmen. Warum soll ich mir das eigentlich antun? Ja, also das ist ja häufig der Spruch. Es ist ja eine Abwägung. In jeder Familie, an jeder jungen Familie überlegt man, was mache ich nicht? Und deshalb ist es wichtig, dass wir den Menschen, den jungen Menschen, die Ideen haben, die für das Land brennen, die für ihre Idee brennen, dass wir denen sagen, wir schaffen euch die Rahmenbedingungen. Wir organisieren euch auch das Risikokapital, was ihr benötigt, um eure Idee auch umsetzen zu können. Das sind, glaube ich, die Dinge, die wir auch innerhalb der Koalition, der Deutschlandskoalition, das ist unser Thema, das ist unsere Marke und die werden wir in den nächsten Jahren noch stärker und noch viel intensiver nach vorne treiben. Ich glaube, das ist genau das Thema Start-up, was wir brauchen. Sie sagten vorhin, man braucht einen Mentalitätswechsel. Ja, auch das ist eben etwas. Wir brauchen diesen Mentalitätswechsel, dass wir uns was trauen, dass wir etwas machen und dass wir nicht belächelt werden dafür. Wir sind natürlich auch diejenigen, die Leute sagen, unternehmt etwas, gründet ein Unternehmen, macht Start-ups. Ja, und das ist etwas, glaube ich, was keiner anderer ehrlicher, authentischer und wahrhaftiger verkörpert als die FDP.
Ist auch eine Generationenfrage bis zum gewissen Grad. Dieser Entrepreneursgeist, wie man immer sagt, die jüngere Generation, die eben vielleicht auch hoffentlich Technologie offen ist, die Universitäten in Sachsen-Anhalt durchlaufen hat, die Ideen haben und das dann umsetzen wollen. Und da kommen wir wieder zurück zur Digitalisierung. Sie schießen da nämlich jetzt einiges rein in die Hochschullandschaft, um auch da die Sache zu beschleunigen, um bestimmte Sachen besser auf den Weg zu bringen und um auch da die Hochschulen bzw. die Start-ups, die aus diesen hervorgehen können, wettbewerbsfähiger zu machen. Sehe ich das richtig?
Ja, also das war auch für uns was ganz Wesentliches, was wir als FDP reingebracht haben. Es gehen insgesamt in das Thema Digitalisierung an Hochschulen 9 Millionen Euro. Also das heißt, wir wollen tatsächlich, was bundesdeutschen Standard anbetrifft, wollen wir vorne mit dabei sein. Wir wollen es tatsächlich schaffen, dass jeder, der hier, egal ob er aus Sachsen-Anhalt kommt, aus der Bundesrepublik oder dem Rest der Welt, muss das Gefühl haben, hier bin ich am Puls der Zeit. Ja, das wollen wir und deshalb haben wir gesagt, das war für uns als FDP ein Herzensanliegen, dass wir gesagt haben, wir müssen tatsächlich wettbewerbsfähig sein mit unseren Hochschulen. Und ich glaube, das ist gerade durch die Digitalisierungsinitiative mit den 9 Millionen Euro sehr gut auf den Weg gebracht.
So, und gute Hochschulen brauchen aber auch gute Schulen, um von dort die entsprechenden Absolventen bzw. Schüler zu finden, die dann auf die Hochschulen gehen. Und man hat es ja auch gerne, dass die gut ausgebildete Jugend im Land bleibt und vielleicht nie nach Bayern geht oder so. Ne? Und das heißt, man muss auch in die Grundschulausbildung, die Sekundarschulausbildung reinstecken. Thema Lehrermangel und so weiter. Aber in der Digitalisierung, das ist das FDP-Thema und das Ministerium, sind wir auch schulmäßig, glaube ich, ganz gut aufgestellt, beziehungsweise auch da wird ordentlich investiert, sogar eine Vorreiterrolle.
Ja, also wir haben ja bei dem Thema Schulen, das ist ja auch ein Thema, was neben dem Thema Wirtschaft, Freiheit wirklich auch ein Urthema ist. Also die Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg in der Zukunft. Alles andere ist Chimär. Und deshalb sage ich ganz klar, das Thema Bildung war, ist und wird auch in den nächsten Jahren eines unserer Kernthemen sein. Ja, wir haben gesagt, wir wollen, dass wir in den Schulen, dass die einen Standard haben, der im Bereich der Digitalisierung hervorragend ist.
Und der ist es jetzt. Wir sind, glaube ich.
Und der ist es auch jetzt. Wir sind, glaube ich, Dritter im Bundesvergleich. Ja. Und das ist schon eine ganz hervorragende Geschichte. Es ist aber eben auch so, dass wir sagen, das, was bei dem Thema freie Schulen so schön zum Ausdruck kommt. Ja, wir wollen das Thema der freien Schulen sehr stark fördern. Wir glauben, dass dort gerade auch so ein Stück weit ein Gründergeist so umgesetzt wird, weil Leute sich zusammentun zu sagen, wir wollen eine Schule gründen. Und das ist ja letztendlich auch genau das, was, und man, wenn man mal auch in einer freien Schule war, merkt man einfach, was für ein Spirit dort tatsächlich existent wird. Eins meiner Kinder ist auch zu einer freien oder ist auf einer freien Schule in Halle und ich kann nur sagen, es ist groß. Aber insgesamt ist vollkommen klar, und da haben Sie vollkommen recht, wir brauchen Schulen, die im Bereich der Digitalisierung hervorragend sind. Deshalb haben wir dort investiert. Wir reden über das Thema Talentschulen, wo wir natürlich auch diejenigen mitnehmen, die vielleicht noch nicht die Voraussetzungen so haben. Das heißt, wir versuchen als FDP das gesamte Potenzial auszuschöpfen und die Voraussetzungen zu schaffen. Bedeutet natürlich auch, dass wir an unseren Schulen Lehrer haben, die gut bezahlt werden. Wir wollen natürlich auch Lehrer, die vielleicht als Quereinsteiger reingehen, dass wir diese entsprechend unterstützen, dass wir die Möglichkeit schaffen. Wir können es uns nicht leisten, dass wir zig Ausfallstunden haben. Ja, wir können es uns nicht leisten, dass diejenigen, die noch da sind in der Schule, völlig überfordert sind, ja, weil sie Klassen in einer Größe betreuen müssen, was einfach nicht mehr gut ist. Und deshalb brauchen wir quasi, wir brauchen diese Investition in die Lehrer, in die Hardware, sage ich mal, die Schule insgesamt, ja, dass wir tatsächlich den Kindern und Jugendlichen auch die Möglichkeit geben, sich so zu entwickeln, wie sie es tatsächlich benötigen.
Wir machen hier so einen kleinen Parforce-Ritt in diesem Podcast Tiefgelb, wo wir zurückblicken auf die jetzt ja halb absolvierte Legislaturperiode. Und jetzt kommen wir mal zu einem Thema, das, glaube ich, Ihnen auch sehr, und zwar sogar sehr persönlich am Herzen liegt, Tourismus. Und auch speziell Tourismus natürlich in Sachsen-Anhalt. Also wir hatten dann früher mal gesagt Naherholung, ne? Wann haben Sie denn das letzte Mal Urlaub gemacht, Herr Silbersack, in Sachsen-Anhalt?
In Sachsen-Anhalt mache ich eigentlich regelmäßig Urlaub. Allerdings muss ich zugeben, eher Kurzurlaub.
Ja.
Ja. Das letzte Mal Urlaub habe ich gemacht im Harz, im Selketal. Ja, und das macht einfach schön. Also im Selketal steht die schönste und älteste Burg, die älteste nicht, aber die besterhaltenste Sachsen-Anhalts, wenn nicht sogar des gesamten Harzes, nämlich die Burg Falkenstein. Ja, und das ist wirklich, da muss eigentlich jeder hin. Und ich bin natürlich auch sehr viel touristisch in der Weinregion, für die ich natürlich besonders gerne werbe.
Da wollte ich so ganz leicht hinkommen.
Ja, aber es ist auch genauso gut in der Altmark. Und das, was eigentlich, und das ist auch eins meiner Antriebsfedern gewesen, wo ich gesagt habe, wir haben so ein schönes Bundesland. Wir haben, ob das jetzt die Altmark ist, ja, ob das die Dübener Heide ist, ob das der Harz ist, ja, egal was, der Wörlitzer Park, ich könnte, es ist einfach wunderbar. Und wir müssen genau diese wunderbare Geschichte unseres Landes, beziehungsweise die Natur unseres Landes, das müssen wir erzählen. Und das macht Tourismus auch aus, ja. Die Leute fahren ja in Gegenden, wo bei ihnen Synapsen geöffnet werden, wo sie sagen, aha, Bayern. Bayern ist Oktoberfest und ist Neuschwanstein und ist irgendwie, das macht man. So, und an die Ostsee fährt man, weil zumindest aus Ostdeutschland alle seit ihrer Kindheit an die Ostsee fahren. Ja. Und so ist es für uns wichtig und für mich auch ein Herzensthema, dass ich sage, es gibt genauso gute Gründe, hier in Sachsen-Anhalt tatsächlich Urlaub zu machen und das nicht nur Kurzurlaub, auch sondern längeren Urlaub.
Und ich glaube, die Sachsen-Anhalter haben das längst verstanden und begreifen sich auch mittlerweile als Sachsen-Anhalter. Das Land ist ja nur nicht wie Sachsen-Thüringen gewachsen, sondern, naja, bis zu einem gewissen Grad ein Konstrukt. Aber nach 30 oder mehr als 30 Jahren, denke ich, ist das nicht mehr das Thema. Aber wie kommunizieren wir das nach außen? Denn wir möchten ja, dass Touristen von dort zu uns kommen. Sind wir da gut im Rennen oder besser?
Naja, das, was sicherlich gut ist, und deshalb unterstützen wir als FDP das auch, dass die Investitions- und Marketinggesellschaft sich ja völlig neu aufgestellt hat, um den Rahmen zu bilden. Aber es kommt am Ende des Tages auf den Unternehmerinnen und Unternehmer an. Diejenigen, die die Hotellerie betreiben, die die Gastronomie betreiben, die die Ferieneinrichtungen oder Freizeiteinrichtungen betreiben. Ja, wenn man jetzt mal durch den Harz wandert, Sie sagten, Sie waren im Harz, sind Sie vielleicht durch Alexisbad gekommen und da stellen Sie fest, da gibt es Luft nach oben. Und das heißt, das ist für mich auch ein Thema des Gründergeists. Als erstes steht, es ist ein traumhaft schönes Land. Das zweite ist, ich sehe für mich hier Potenzial. Und das dritte ist, das ist ein Grund für mich, hier mich unternehmerisch tatsächlich zu engagieren. Denn eins gehört eben zur Wahrheit auch. Aufgrund von Corona und verschiedenen anderen Themen, auch eine Kostenfrage, haben viele gastronomische und Hotellerieeinrichtungen geschlossen, haben eben nicht weitergemacht. Das hängt natürlich auch mit dem Fachkräftethema zusammen. Aber wenn Sie sich Einzelne herausgreifen, die gesagt haben, wir machen es trotzdem, wir machen es richtig gut, dann stellt man fest, dann kommt was richtig Gutes raus. Also ich.
Und wie wichtig ist der Tourismus als Wirtschaftsfaktor für Sachsen-Anhalt? Also wird er immer wichtiger? Müssen wir da noch ein bisschen Arbeit leisten, auch in der Außenkommunikation?
Natürlich. Also der Tourismus ist für uns ganz wesentlich. Also wenn wir als Land wahrgenommen werden, wo es sich lohnt, Urlaub zu machen, wo es sich lohnt, Zeit zu verbringen, nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern darüber hinaus, dann heißt das auch, dass die Menschen verstehen, dass es sich lohnt, hier zu leben. Denn diese Life-Balance, nicht nur Work, sondern Life-Balance bedeutet ja auch, man möchte ein Umfeld haben, wo man gutes Geld, gute Arbeit, aber sich auch wohlfühlt. Und deshalb, glaube ich, hat der Tourismus eine ganz wesentliche Bedeutung für die Frage, dass wir dieses Land gegen die Herausforderung, ich sage mal Demografie, tatsächlich in die Zukunft tragen können. Und da werden wir als FDP ganz enorm und intensiv weitergehend dafür werben und auch die Instrumentarien finden, sei es die Förderung im Bereich der Wirtschaft, die GAW-Förderung, das heißt, das ist die Unterstützung über die regionale Wirtschaft, damit man tatsächlich auch Investitionen tätigen kann, aber auch in anderer Weise, ob das Thema auch Fachkräfteanwerbung ist in anderen Ländern. Das ist für uns ganz wichtig. Und werben müssen wir natürlich mit dem Label Sachsen-Anhalt. Und da sind wir natürlich auch dabei, zu schauen, wie werben wir denn eigentlich für Sachsen-Anhalt? Ja, unser Slogan in der Vergangenheit hieß ja immer modern denken oder heißt es im Augenblick. Und wir müssen uns die Frage stellen, ist es das, was ausreicht im Bereich des Tourismus? Und hier können wir, glaube ich, haben wir noch Luft nach oben. Für uns muss es einfach heißen, wir müssen uns verkaufen ist das falsche Wort, aber wir müssen uns im Grunde präsentieren. Wir müssen uns der Welt so präsentieren, dass wir, egal auf welchem Medium für die Menschen klar wird, Mensch, hatte ich bisher vielleicht noch gar nicht auf meiner To-Do-Liste, aber da muss ich hin. Ja.
Zum Beispiel in Saale-Unstruttal, da verlege ich meine nächste Wanderung hin. Wie wird es mit der Weinernte dieses Jahr, Herr Silbersack?
Ja, die Weinernte, die ist ja schon eingefahren, die Weinlese in diesem Jahr.
Der Eiswein noch nicht?
Nein, der Eiswein noch nicht und der kommt ja erst im Februar nächsten Jahres, wenn es die Temperaturen hergeben. Also die Toskana des Nordens, wie wir das ja auch immer so schön nennen, das ist ein einzigartiger Landstrich. Denn da werden verschiedene Dinge, ich will das jetzt einfach mal so ein Stück weit euphorisch auch mal zum Ausdruck bringen, weil da verbinden sich Natur, Kultur, hervorragender Wein, das verbindet sich da auf engstem Raum miteinander. Und das ist etwas, was ich auch als Beispiel dafür nehme, was für eine Erfolgsgeschichte eigentlich Sachsen-Anhalt oder welche Erfolgsgeschichten Sachsen-Anhalt zu bieten hat. Wir haben dort 50 Haupt- und Nebenberufswinzer, die nach 1990 alle entstanden sind. Und jedes einzelne Weingut lohnt es sich zu besuchen. Dazu hat man Wanderwege und eine Region, wie sie eben besser auch nicht in der Toskana ist. Dazu hat man ein Weltkulturerbe mit dem Naumburger Dom.
Jetzt, ja.
Da hat man jemanden mit Friedrich Nietzsche, der dort seine ersten Spuren verdient hat. Also lässt sich so viel erzählen. Und deshalb ist es für mich auch persönlich nicht überraschend, dass die Geschichte des Weinanbaus im Saale-Unstrut-Gebiet nach 1990 eine absolute Erfolgsgeschichte ist. Und ich weiß, dass das noch nicht jeder in Sachsen-Anhalt weiß, aber man muss sich eigentlich davon überzeugen. Und das ist so ein schönes Beispiel aus meiner Sicht, wo man zeigen kann, was dieses Land alles an Potenzialen hat. Und dieses, was im Burgenlandkreis, aber auch im Saalekreis, in dem Weinanbau stattfindet, das verbindet viele Sachen. Und deshalb glaube ich, wird auch, weil Sie fragten, wie wird dieser Wein dieses Jahr? Der wird gut werden, der wird richtig gut werden. Wir dachten ja anfangs, wegen dem Thema Trockenheit ist es schwierig. Wir haben natürlich, das lässt sich auch nicht leugnen, einen gewissen Klimawandel. Nicht einen gewissen, wir haben Klimawandel. Und deshalb haben wir als FDP ja auch gesagt, das, was wir dort als Juwel sich entwickelt sehen haben in den letzten 30 Jahren, diesen Weinanbau, den müssen wir auch in die Zukunft führen. Deshalb haben wir auch dafür gesorgt, dass wir als Land eine sogenannte nachhaltige Bewässerung realisieren können. Dass wir gesagt haben, wir brauchen eine Regenrückhaltebecken, wir brauchen eine Vorsorge, damit wir nicht wie in den letzten Jahren drei Trockenjahre haben, wo wir kaum was geerntet haben, sondern dass wir tatsächlich eine Kontinuität da reinbringen. Das ist ja auch für die Unternehmer, das heißt für die Winzerinnen und Winzer von wesentlicher Bedeutung. Und ich glaube, da sind uns die Menschen im Burgenlandkreis, aber auch im Land Sachsen-Anhalt sehr dankbar, weil wir damit einen wesentlichen Baustein dafür geliefert haben, dass wir die Zukunft des Weinbaus tatsächlich auch beschreiben können. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch zeigt, dieses Beispiel zeigt so richtig, was uns als FDP wichtig ist. Wir wollen genau dort reingehen, unterstützen, wo die Leute, die was tun, die sich fürs Land engagieren, tatsächlich auch unterstützt werden müssen. Und das ist dort im Saale-Unstrut-Gebiet absolut der richtige Ort.
Was sind Ihre Lieblingsrebsorte?
Weißburgunder.
Na klar, meine auch.
Nein, Weißburgunder aus dem Saale-Unstrut-Gebiet, wunderbar. Ich gebe gerne zu, im Bereich der Rotweine haben wir Luft nach oben. Ja. Aber wir sind auch da in den letzten Jahren besser geworden. Und ich glaube, das wird sich auch weiterentwickeln. Und das ist ja nicht nur die Winzervereinigung, sondern es sind die vielen, wir haben ja drei VDP-Weingüter, also Verband Deutscher Prädikatswinzer. Und das sind ja nicht, das wird man ja nicht nur so, sondern da muss man richtig gut sein. Ja, und ich darf den einen Namen nennen, Bernhard Pavis, der wirklich etwas geschaffen hat und geschafft hat, in Scheiblitz hoch oben über der Unstrut, wo man einfach denkt, man ist Gott in Frankreich oder in der Toskana.
Es ist eine schöne Ecke. Und auf jeden Fall zu entdecken, vielleicht auch für solche, die am Rhein wohnen, das kann man nur mitgeben, falls uns jemand jetzt hört oder sieht, beziehungsweise sich den Podcast anschaut. Die Rahmenbedingungen für aktuelle Politik, auch in Sachsen-Anhalt, sind nicht einfach insgesamt. Einfach Weltlage, Ukraine-Krieg, Inflation, Rezession. Und in Sachsen-Anhalt gibt es auch genug Menschen, die haben Abstiegsängste. Die Pandemie hat das noch verstärkt. Es gab Geschäftsschließungen, es gab Insolvenzen. Die Kosten steigen. Das ist jetzt auch eine Frage auf der Metaebene wahrscheinlich. Aber was kann die FDP im Landtag, wir reden vom Regional, von Landespolitik, und die Bedingungen sind eben mitunter andere, denen man nicht so leicht entgegenwirken kann. Aber was kann die FDP tun? Was kann sie bewirken?
Als erstes, was wir eigentlich die ganze Zeit auch schon tun, aber noch was wir weitermachen werden, wir werden den Menschen Mut machen. Wir machen den Menschen Mut. Wir sagen ihnen nicht, dass die Welt untergeht. Wir sagen ihnen nicht, dass das Armageddon droht. Sondern wir sagen ihnen, dass sie Mut und Lust auf ihr Leben, auf das Leben der Familie und Lust auf Leben in diesem Land haben. Und das ist etwas, was wir denen. Wir versuchen den Menschen zu zeigen, wo die Potenziale liegen für einen selbst. Denn wenn Sie die Menschen jetzt mal beobachten in den letzten Jahren, wie sie sich selbst verändert haben. Das merkt natürlich nicht jeder für sich selbst sofort, aber mit der Zeit. Man wird vorsichtiger. Die Ängste wachsen. Die Herausforderungen wachsen. Und da hat Staat und da hat Politik die Aufgabe, die Menschen ein Stück weit zu unterstützen. Staat und Politik hat nicht die Aufgabe, den Menschen noch mehr Angst zu machen. Sondern es geht darum, belastbar Mittel und Möglichkeiten aufzuzeigen, auch zu zeigen, was gut ist, ja, um dann tatsächlich das Leben zu gestalten. Und das ist die Grundvoraussetzung für das gesellschaftliche Miteinander. Und das ist unsere Aufgabe auch in den nächsten 2,5 Jahren, den Menschen zu zeigen, wo stehen wir tatsächlich, wo können wir besser werden. Wir müssen ehrlich sein und wir werden weiterhin als FDP ehrlich sein. Wir werden den Leuten nichts vormachen. Aber das, was wir definitiv nicht machen werden, wir werden nicht mit den Ängsten der Menschen spielen.
Das ist schon viel. Und Rückenstärkung, glaube ich, ist in diesen Zeiten wirklich etwas sehr Essentielles. Gegen verschiedene Widerstände. Reden wir über was Schönes, reden wir über Sport und Sportförderung. immer ein gutes Thema. Und der Sport ist ja auch etwas, was die Menschen stärker macht, was ihnen Sinn gibt in ihrem eigenen Leben, was einfach auch zur Endorphinausschüttung beiträgt und was ja einfach ein Stück Lebensfreude ausmacht, ganz ohne Frage. Und Sportförderung ist ein Thema, der FDP ist ein Thema von Andreas Silbersack. Da braucht man sie auch nicht agitieren, glaube ich, ne?
Nein, definitiv nicht. Ich bin ja selber, habe ja selber mein Leben lang Handball gespielt und bin ja so auch zum Sport gekommen und so wurde ich dann irgendwann auch Vereinsvorsitzender des Universitätssportvereins Halle. Dann wurde ich von 2008 bis 2019 LSB-Präsident, also Landessportbund-Präsident und weiß ungefähr, was diese 350.000 Sportlerinnen und Sportler im Land Sachsen-Anhalt bewegt. Das heißt, in jedem kleinen Ort wie die Kirche und die Feuerwehr gibt es eben meistens eben auch einen Sportverein. Und dieser Sport in Sachsen-Anhalt ist eben auch der Kitt im Haus der Gesellschaft. Das hält zusammen in der Familie, im Ort, im Miteinander, vor allem auch im sozialen Miteinander. Und deshalb ist die Sportförderung, die Förderung der Vereine vor Ort von so unheimlich wichtiger Bedeutung. Wir müssen nicht nur die Kinder, sondern natürlich auch die Älteren dazu bringen, sich zu verbinden. Gerade in Zeiten der Individualisierung ist es wichtig, Orte zu finden, wo soziales Miteinander stattfindet. Und der Sport macht ja beides. Das soziale Miteinander, aber eben auch das körperliche Wohlergehen, Gesundheitsvorsorge, all das, was damit einhergeht. Und wir haben als FDP in den letzten Jahren, seitdem die Koalition beschlossen hat, wahrscheinlich sind wir da immer die Vorreiter gewesen, die gesagt haben, wir müssen im Bereich des Sportes etwas tun, wir müssen die unterstützen. Nicht alleine das Thema jetzt, was wir tatsächlich jetzt auch bearbeiten, als es Thema um Energie ging, haben wir gesagt, wir brauchen eine Unterstützung für die 3000 Vereine im Land, damit sie, nachdem die Energiepreise so nach oben gegangen sind, dass wir tatsächlich schauen, wie kriegen wir da unterstützen. Wir haben gesagt, wir brauchen nach Corona, und Corona hat mit den Kindern insbesondere ja was gemacht, ja, was Fettleibigkeit, was psychische Probleme anbetrifft, haben wir gesagt, wir müssen Mittel und Wege als Politik finden, tatsächlich die Kinder wieder in den Sportverein zu ziehen.
Haben Sie auch, Sie haben eine total schöne Idee. Die FDP hat eine Initiative aufgelegt, die gefiel mir richtig gut, muss ich sagen.
Genau, und das ist immer das Thema Sportgutscheine. Ja, und jetzt haben wir ein Jahr Sportgutscheine vorbei, haben noch zwei Jahre vor uns und ich sage ganz klar, wenn das Programm in der Abwicklung, was bürokratischen Aufwand anbetrifft oder Erreichbarkeit derjenigen, die wir erreichen wollen, noch nicht optimal ist, werden wir nachjustieren. Aber eins ist klar, an der Analyse hat sich nichts geändert. Die Kinder haben es nötig, Sport zu treiben. Sie brauchen Bewegung. Es geht nicht um Höchstleistung. Es geht um soziales Miteinander und es geht darum, dass man sich bewegt zur Gesundheitsvorsorge und auch zur mentalen Belastbarkeit. Das ist so wichtig. Und deshalb ist, glaube ich, der Sport für uns als FDP, was dieses Zusammenhalt, den Zusammenhalt auch im Land anbetrifft und dieses gesellschaftliche Miteinander von so unheimlich wichtiger Bedeutung.
Und Ihr spezielles Engagement gilt ja auch den Special Olympics. Erzählen Sie mal kurz, was ist das gleich? Paralympics kennt man, Special Olympics vielleicht noch nicht so sehr.
Ja, also Special Olympics ist die Bewegung, wo gesagt wird, ich möchte gewinnen, aber wenn ich nicht gewinne, möchte ich mein Bestes geben. Das ist der Slogan von Special Olympics und es ist die Bewegung für die geistig Mehrfachbehinderten. Also diejenigen, die normalerweise nicht im Sportverein Sport treiben, sondern die, wenn sie Glück haben, in den Werkstätten verortet sind und dort ab und an mal Sport treiben können. Und Special Olympics gibt den Menschen ein Gesicht, gibt ihnen die Möglichkeit, zusammenzukommen, ob das in Landesmeisterschaften im Verein ist, um dann tatsächlich mit einem Athletenpass, wo man drauf ist, voller Stolz, voller Emotionen, das Beste zu geben. Und das ist etwas, wenn man das einmal erlebt hat, dann merkt man, welche Potenziale in Special Olympics liegen. Und deshalb habe ich persönlich, und das kann ich an der Stelle ja auch gern mal sagen, bin ich dazu gekommen, weil ich selber einen Sohn habe, der hat das Down-Syndrom, mein Sohn Viktor. Und ich hatte mich damals gefragt, wer kümmert sich eigentlich um die geistig Mehrfachbehinderten? Und da hat man festgestellt, naja, so viele waren es nicht. Ja? Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen uns hier auf den Weg machen, in Sachsen-Anhalt Special Olympics nach vorne zu bringen. Und so ist wie eine Bewegung entstanden, wo in verschiedenen Orten, und wir hatten in diesem Jahr die Weltspiele, und wir hatten hier in Sachsen-Anhalt so 7 Host Towns, wo in verschiedenen Orten.
Die Altmark hat sich sehr hervorgetan dabei.
Und die Altmark in Ahrensee war großartig. Mhm. Ja? Und wer einmal, wie gesagt, es ist Gänsehaut, es ist einfach nur Gänsehaut und die Dankbarkeit der Sportlerinnen und Sportler, der Athleten, die ist einfach großartig. Und deshalb ist das für mich natürlich einerseits ein Herzensthema, aber ich glaube, das ist auch ein Thema, wo wir als FDP richtig einen guten Dienst an der Sache, an unserem Land tun.
Definitiv. Und da kommt wirklich unglaublich viel zurück. Ich habe das auch erfahren und das ist richtig schön. Und ein tolles Anliegen. Schön, dass Sie sich da ehrenamtlich engagieren. Wunderbar. Den Sport zu stärken ist auch deswegen wichtig. Mit Blick auf die Jugend hatten wir geklärt, aber möglicherweise auch mit Blick auf die Jugendkriminalität. Das ist ein Thema aktuell in Sachsen-Anhalt, speziell auch in Halle, in Ihrer Stadt. Das hat etwas mit Migration zu tun. Das muss man ganz klar so benennen. Meistens oder viele der Täter, der jugendlichen Täter, haben migrantischen Hintergrund. Was kann das Land da tun, um die Kriminalität, auch die Jugendkriminalität zu begrenzen? Wie will man dem begegnen? Auch hier wieder muss der Bund ja im Grunde die Rahmenbedingungen schaffen. Aber wir hier im Land müssen umgehen mit den Erscheinungen. Was ist der Plan? Was ist die Sichtweise der FDP? Und wie kann man auch helfen den Kindern, Jugendlichen, den Familien?
Ja, also wir sind ja auch die Rechtsstaatspartei, ja, und Rechtsstaat ist ja auch nicht nur so eine Worthülse, sondern heißt, wir schützen den Bürger, die Jungen, die Alten, alle, ob Mann, ob Frau, dass man eben nicht Opfer einer Straftat wird. Und gerade, weil Sie das Beispiel meiner Heimatstadt Halle benannt haben, ist das eben aus den Fugen geraten. Ja, wir haben insgesamt 900 Verdächtige. 900 Kinder und Jugendliche, die entweder Raub, Körperverletzung, Diebstahl, egal was. Und ein Großteil, das gehört eben zur Wahrheit, haben einen migrantischen Hintergrund. Und da ist etwas aus dem Fugen geraten. Und das können wir der Gesellschaft nicht zumuten. Wenn Kinder nicht mehr aus dem Haus gelassen werden, weil die Eltern Angst haben oder der Schulweg unsicher wird, oder sich Eltern zusammentun und mit den Schulleitern darüber sprechen, wie kann man der Sache begegnen, da ist Alarmstufe Rot. Und wir haben in dem Zusammenhang in Halle Alarmstufe Rot. Ich bin insofern sehr dankbar, dass sowohl die Stadt Halle als auch auf unser Drängen hin auch die Innenministerin sich jetzt auf den Weg gemacht hat, dort im Rahmen eines neuen Punkteplans die Dinge anzugehen, mehr Präsenz zu zeigen. Es gilt hier, ein Opfer oder ein potenzielles Opfer zu schützen. Jeder muss in Deutschland sicher einen Weg gehen können, egal ob am Tag oder in der Nacht. Wenn das nicht gegeben ist, muss der Rechtsstaat mit absoluter Härte vorgehen. Wir haben die Gesetze, wir haben die Möglichkeiten. Und das ist etwas, was, wofür wir als FDP in den letzten Monaten sehr stark geworben haben auf politischer Ebene, weil das für uns meines Erachtens aus den Fugen geraten ist und es hilft uns da eben nicht, da auf diesem Auge blind zu sein. Und das muss ich einfach auch in Richtung von Grünen und Linken sagen. Wenn man das negiert, wenn man diese Brutalität negiert, egal ob das im Stadtrat ist oder in einem anderen Rahmen, dann hat man die Welt nicht verstanden. Ja, und deshalb sind wir auch der Garant für den Rechtsstaat. Wir als FDP werden immer dafür eintreten, dass solche Zustände, solche ausufernden Gewaltzustände nicht weitergehend existieren. Es wird für uns natürlich einerseits da die Lösung darin bestehen, jetzt, dass der Rechtsstaat auch Härte zeigt. Auf der anderen Seite muss man natürlich die Probleme auch auf sozialer Ebene anpacken und schauen, wo können die Kinder eingebunden werden? Was sind die Ursachen? Was sind die Hintergründe? Aber hier sage ich, der Opferschutz hat für mich oder der potenzielle Opferschutz eine höhere Relevanz als die Frage, wie geht's dem Täter? Ja, wir müssen dazu kommen, wir können die Opfer nicht allein lassen. Wir müssen diejenigen und die potenziellen Opfer. Und deshalb, wie gesagt, wir brauchen eine gute Balance zwischen den Dingen. Ich bin jetzt guter Hoffnung, dass wir da uns auf den Weg machen. Hier geht es auch gar nicht darum, Ängste zu beschreien, sondern hier, das sind nackte Tatsachen. Und mit diesen nackten Tatsachen werden wir uns nicht abgeben. Und es gab Zeiten, wenn der Staat es nicht regelt, nehmen die Bürger und die Menschen selbst in die Hand. Ja, und auch das muss vermieden werden. Das muss vermieden werden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den Rechtsstaat tatsächlich auch so ausstatten und so umsetzen lassen. Es hat natürlich auch mit Polizei zu tun, es hat mit Umsetzungsmöglichkeiten zu tun, aber das müssen wir auf den Weg bringen.
denke, dass es für viele Bürger ein großes Thema ist. Und insofern können Sie in dieser Legislaturperiode ja noch einiges bewegen, hoffentlich im Landtag in Sachsen-Anhalt. Wir haben schon über Sport geredet, über Tourismus, was man immer so als weiche Faktoren auch betitelt. Und dazu gehört auch die Kultur und die Kulturförderung. Und für viele ist das, sagen wir es ganz ehrlich, wie es ist, Andreas Silber sagt, so nice to have. Ne? Also es gibt genug Politiker, die sagen, ja, das mache ich, wenn was über ist. Wie sieht die FDP das?
Nein, also die Kultur ist wie Sport. Es ist zwar keine Pflichtaufgabe des Staates, aber ist verpflichtend. Die Kultur ist verpflichtend. Kunst und Kultur ist verpflichtend. Das ist letztendlich das, was den Menschen auch ein Stück weit aus der Tierwelt heraushebt. Es ist die Kreativität, es sind die Möglichkeiten der geistig-schöpferischen Entfaltung. Und deshalb bin ich erstmal sehr dankbar, dass wir eine so große Vielfalt im Land Sachsen-Anhalt haben an Kunst und Kultur. Und das ist ja ein, ob das jetzt unsere Burgen und Schlösser sind, ob das unsere Theaterorchester sind, ob das unsere Kleinkünstler sind, unsere Rockmusiker. Also es gibt ja eine unglaubliche Vielfalt, die wir haben. Und für die müssen wir uns stark machen. Und
was war denn das letzte Kulturerlebnis, was Sie besucht oder sich gegönnt haben? Und wann?
Ja, das letzte, was ich besucht hatte, war die Herkuleskeule in Dresden. Das nicht in Sachsen-Anhalt. Dann war ich in Wolfen zu einem klassischen Konzert mit der Dessauer Philharmonie. Ja, ich gehe eigentlich relativ häufig sowohl in Theater als auch. Ich gehe aber auch in Häuser wie das Steintor Varieté Halle, wo die anderen Themen, aber auch das ist Kunst und Kultur. Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wichtig. Und ich glaube, die Menschen merken erst dann, wenn was ihnen fehlt, wenn es nicht mehr da wäre. Und deshalb ist es eben wir als FDP als auch als unsere Aufgabe an, dass das, was wir haben im Land, zu stärken und auch da Zukunft zu beschreiben. Und ja, das hat natürlich auch, wir müssen die Einrichtungen natürlich so unterstützen, auch finanziell, dass es auskömmlich ist, das ist ganz klar. Aber wir müssen sie gleichzeitig auch, sagen wir, befähigen, ihre Häuser zu füllen, wenn es um Orchester geht oder Theater. Und wir müssen ihnen Möglichkeiten geben, sich entsprechend frei zu entfalten. Das wird die große Herausforderung sein, auch in der nächsten Zeit. Denn auch zur Wahrheit gehört eben auch, dass nach Corona die Zahl derer, die in Konzerte gehen oder Ähnliches, eben nicht gestiegen ist, sondern eher gesunken. Also der Wert, und da sehen wir auch unsere Aufgabe drin, der Wert von Kunst und Kultur im gesellschaftlichen Miteinander noch deutlicher zu machen, das ist, glaube ich, jetzt in der Zeit ein ganz wesentlicher Punkt.
Wenn jetzt so eine Einrichtung wie das Harzer Städtebundtheater beispielsweise Probleme hat, sich zu finanzieren, das war vor nicht allzu langer Zeit der Fall, und das dann aber als Gemeindeaufgabe oder als Staataufgabe gesehen wird vom Land, was sagen Sie dann?
Naja, es ist ja immer ein Reiben. Politik ist ja immer ein Reiben, damit man ein gutes Ergebnis bekommt. Am Ende des Tages ist ja ein gutes Ergebnis rausbekommen. Also auch das Harzer Städtebundtheater wird unterstützt, der Landkreis hilft, die Kommunen helfen, aber eben auch das Land. Und glaube ich, da, das darf man an der Stelle auch mal sagen, ist es auch ein Verdienst von Rainer Roper, dem Staatsminister, der sehr viel in der Vergangenheit gemacht hat. Aber er ist ja auch sehr dankbar, das kann man auch so ganz offen sagen, dass er einer FDP an seiner Seite weiß, die mit Kunst und Kultur sehr gut umgehen kann.
Ja, ich glaube, da gibt es gute Synergien in der Zusammenarbeit, hoffentlich jedenfalls. Wenn wir auf die bisher vergangene Legislaturperiode zurückschauen, dann sollten wir vielleicht jetzt auch noch über eine Personalie reden. Denn Sie hatten einen Verlust zu erleiden als FDP-Fraktion. Praktizierender Landwirt war Johann Hauser, Urgestein hier der sachsen-anhaltischen FDP, profilierter Agrarpolitiker und auch ein echter Bayer, wie man so sagt, der sich aber transferiert hat ins Land und letztendlich auch zum Sachsen-Anhalter wurde. Der ist überraschend gestorben. Wie wichtig war der für die Fraktion? Was geht Ihnen jetzt ab? Was fehlt Ihnen mit dem?
Ja, unser Johann war eigentlich und ist eigentlich nicht zu ersetzen, das muss man sagen. Er war eine Lichtgestalt, an authentischem Auftreten. Er war einer, der auch wenn er aus Bayern kam, hier anerkannt war. Er war keiner, der als Fremder wahrgenommen wurde. Er hatte das Herz am rechten Fleck und stand für urliberale Werte ein. Und das auf eine Art und Weise, die klarer und auf den Punkt bringt, da hätte nicht sein können. Er hat, wenn er im Landtag aufgetreten ist, hat er nicht viel gesagt. Aber was er gesagt hat, das hat gesessen. Und deshalb bedauern wir alle als Fraktion, aber auch als FDP insgesamt den Verlust unglaublich. Er ist viel zu früh von uns gegangen. Und dass wir ihn in ihrem Gedenken tatsächlich bewahren. Wir haben ihn ja auch im Großformat als Bild bei uns hier in der Fraktion. Das ist selbstverständlich, aber ich glaube, darüber hinaus werden wir auch das, was er uns mit auf den Weg gegeben hat in der gemeinsamen Zeit, für die wir sehr dankbar sind, das ist etwas, was uns auch hilft in den nächsten Jahren. Er wird also bei uns bleiben.
Wir haben über den Ist-Stand geredet bisher in diesem Podcast. Jetzt die Zukunft, Andreas Silbersack. Was sind denn die Aufgaben, die Hauptaufgaben im Grunde? Haben wir natürlich Wichtiges schon angerissen für die zweite Halbzeit, in der sich ja Dinge vielleicht auch nochmal verändern, verschieben. Man wird sehen, auch die Rahmenbedingungen. Also, wie würden Sie es definieren? Was ist das Wichtigste, falls man das formulieren kann? Es sind so viele Aufgaben und Baustellen.
Ja, also ich glaube, unsere Themen Freiheit, Rechtsstaat, Entbürokratisierung, Digitalisierung, Infrastruktur, also das Land insgesamt nach vorne bringen, das ist etwas, wo wir noch wesentlich stärker nach vorne gehen werden, wo wir unseren Stempel aufdrücken wollen und weitergehend werden. Ja, und also das, wo wir angefangen haben, das werden wir fortsetzen. Aber ich glaube, wir werden in den nächsten zweieinhalb Jahren auch noch stärker auf diese emotionalisierten Themen, die uns gerade in der Gesellschaft bewegen, noch stärker und noch pointierter eingehen. Gerade, dass es eben darum geht, den Menschen Lösungen anzubieten, sie zu führen. Das ist die ureigenste Aufgabe von Politik, eben nicht Angst zu verbreiten. Und in diesen multiplen Krisen von Inflation, Krieg, Migration tatsächlich einen Kompass den Menschen zu geben und auch dem Land. Da sehen wir unsere Aufgabe als Fraktion auch und als FDP insgesamt, wo wir sagen können, wir sind nah bei den Menschen im Land. Wir wissen, was die Leute umtreibt. Wir nehmen ihre Sorgen auf. Wir zeigen ihnen Lösungen. Das, was wir nicht machen werden, wir werden ihnen nicht sagen, die Welt geht unter, es wird alles ganz schlimm werden. Dann vergeht man sich an den Menschen. Das werden wir nicht tun.
Wege bereiten wäre ein gutes Stichwort. Apropos, wann wird die Nordverlängerung A14 fertig? Wir haben überhaupt noch nicht über den Straßenbau gesprochen.
Ja, also zum Glück.
Es gibt ein neues Teilstück demnächst, was
fertig wird, das weiß ich. Ja, es gibt ein neues Teilstück. Die A14 ist natürlich elementar für uns. Also das ist etwas, was den Norden natürlich unglaublich anbinden würde. Ja?
Oh ja.
Also allein schon touristisch. Ja?
Und wirtschaftlich. Also und da wirtschaftlich. Warten viele drauf, denke ich.
Ja, definitiv. Ja. Also ich bin ja nun viele Jahre auch mal hochgefahren nach Osterburg in die Landessportschule. Aber natürlich jetzt auch im Rahmen unserer Tätigkeit im Landtag sehr viel oben. Und das ist schwierig. Wir brauchen kurze Wege. Und wir hoffen mal, dass jetzt, also es geht ja jetzt auch gut voran und ich bin auch da der Infrastrukturministerin, also unserer Lydia Hüskens dankbar, dass sie da so viel Power reinlegt, dass wir tatsächlich dort die Dinge auch schnellstmöglich umsetzen. Wir als FDP haben den Anspruch, tatsächlich jetzt schnellstmöglich das Ganze fertigzustellen. Aber das gilt natürlich nicht nur für die A14,
Nein.
sondern auch für die A143, die Ortsumgehung, die Umgehung von Halle, was ja insbesondere für den Landkreis Mansfeld-Südharz von elementarer Bedeutung
ist. Die warten mindestens so wie die Altmärker, genau.
Ja, genau. Also wir haben da riesige Straßenbauprojekte, wo wir gemeinsam glücklich sein können, dass dieses Haus eben von Lydia Hüskens geführt wird, weil diese Thematik ist einfach eine Grundlage für das Thema der wirtschaftlichen Entwicklung. Ja, wenn wir da sehr gut sind, und das werden wir sein, und das werden wir auch am Ende der Legislaturperiode sehen, dann glaube ich, können wir sagen mit Fug und Recht, wir haben richtig was nach vorne gebracht.
Und das muss man den Menschen ja klar, klappern gehört zum Handwerk, sagen die Künstler. Und das muss man aber auch als Partei tun, sollte man tun. Es gibt eine Kampagne, Da würde ich abschließend gerne noch drauf kommen. Die startet jetzt und die heißt, die hat einen schönen Titel: Papier ist geduldig, wir nicht. Das, Herr Silbersack, ist aber auch eine Kampfansage an Umstände, sage ich jetzt mal, oder Kräfte, die vielleicht zu geduldig sind. An wen geht denn die Kampfansage?
Ja, ich glaube an uns alle, an alle Menschen in Sachsen-Anhalt und insbesondere natürlich an die Prozesse. Ja. Menschen haben ja die Gewohnheit oder sind Gewohnheitstiere. Ja, und aber es gibt ja auch den Spruch, das einzig Beständige ist die Veränderung. Und genau der wollen wir uns widmen und wir wollen den Menschen auch klar machen, dass wir als politische Kraft alles daran legen werden, dass wir als Land nach vorne kommen. Und deshalb ist dieser kurze, knackige Begriff, glaube ich, genau für das treffend, was wir wollen. Wir sind ungeduldig. Wir wollen das Land. Wir wollen nicht auf irgendetwas warten. Und wir wollen auch nicht irgendwelche anderen Themen bespielen, sondern wir wollen dieses Land Sachsen-Anhalt in Zukunft führen. Das ist unser Anspruch. Natürlich über den Zeitraum dieser Legislatur hinaus, auch in den folgenden Legislaturen.
Und diesem Schlusswort von Andreas Silbersack, dem Fraktionsführer der FDP im Landtag Sachsen-Anhalt, ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch hier im Podcast der FDP Tiefgelb.
Ich danke Ihnen vor allem.
Das war Tiefgelb, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt.